Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Da gibt es einen Deutschen, der sorgt für mächtig Wirbel.
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Welcher Deutsche das ist, das wird euch möglicherweise ein wenig überraschen, aber werden wir natürlich noch in diesem Podcast grün und saftig klären. Ganz herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast in Sachen Golf, zusammen mit der Schwesterzeitschrift von uns mit Golf in Style. Selbstverständlich sind wir auch online unterwegs, golfinstyle.de und auch im Internet, also natürlich im Internet logischerweise. Julius lacht schon wieder. Ne? Julius lacht schon wieder, wenn ich sage, wir haben das Internet abgeschaltet.
Ja, solange du nicht löscht, ist ja alles gut.
Ja. Nein, also auch bei Instagram zum Beispiel Golfen Style Mac und da schreibt sich Golfen Style Mac. Also ein bisschen komplizierter in der Schreibweise, aber wenn man es einmal hat, vergisst man das nie wieder. Wir haben heute viel, über das wir sprechen wollen und müssen. Und ich denke, das kann auch sehr spannend für euch sein, weil es da teilweise doch einige Insider-Informationen gibt. Sprechen werden wir heute in einer hervorragenden Zweierkombination. Julius Allzeit ist da.
Ich freue mich, wieder zurück zu sein. Langes her.
Ja, du warst nicht krank, du hast einfach nur gearbeitet an deiner, man kann es im Grunde sagen, Professur.
Ich musste tatsächlich zwischendurch noch ein bisschen kurz studieren, was ich sonst ganz gerne so ein bisschen nebenbei mache, aber ja, irgendwann muss man sich da mal drum kümmern, wenn auf einmal 5 Hausarbeiten an einem Tag abgegeben werden müssen.
Der ehemalige Uni-Absolvent wird sich an dieser Stelle fragen, studiert er das Leben oder studiert er tatsächlich fachspezifisch? Also das lassen wir mal im Raum stehen. Mein Name ist Hinak Baumgarten und Stefan Jäger, großartiger Typ, über den müssen wir einfach mal sprechen. Da müssen wir uns wirklich die Hände reiben, da müssen wir sagen, was ist mit dem los? Mr. Consistency, wenn ich richtig gezählt habe, 32. Cut in 35 Turnieren.
Und der 20. Cut in Folge.
Wahnsinn.
Also saisonübergreifend, der 20. Cut in Folge, wirklich stark.
Und, also, ich habe es mir angesehen, Farmers Insurance, du hast es dir auch angesehen, wir haben uns ausgetauscht, Spannung pur, vor allen Dingen, weil Stefan natürlich vor dem letzten Tag, das Ganze war einen Tag vorher, am Sonntag war das Finale wegen NFL, also da sind die Amerikaner ein bisschen speziell, bei uns wäre das kein Grund, den Tag zu verschieben, aber in Amerika ist das so und Stefan geht tatsächlich in die letzte Runde als Führender und was soll ich sagen, am Ende habe ich gedacht, jetzt verkackt das richtig.
Ja, die 17 war natürlich extrem bitter. Ne? Also ich meine, wenn du es so siehst, ich sage dann immer gern, guck mal, es wäre ein Birdie gewesen, wenn der Erste nicht gewesen wäre quasi. Also weil er hat seinen Ball out of bounds gehauen, ne, musste nochmal abschlagen.
Und zwar in so einer komischen Hecke. Man denkt ja, was ist denn da los, links die Hecke? Da steht auch noch einer, nichts gesehen.
Und dann kommt sein Dritter und dann spielt er quasi das Birdie, aber natürlich mit Strafschlag und dem Ersten ist es ein Bogey. Und diese zwei Schläge, hätte er das Birdie gespielt, wäre am Ende gleich auf gewesen mit dem späteren Sieger Mathieu Pavon. Und ganz bitter, dass er seinen ersten Sieg so ein bisschen liegen lässt. Aber ich fand es ganz erstaunlich, wie er sich hinterher im Interview gegeben hat, weil er wirkte überhaupt nicht enttäuscht. Und das fand ich total cool. Er hat einfach gesagt, ja, it was awesome out there. Ich habe es total genossen. Es hat riesig viel Spaß gemacht und klar, mein Putting war die ganze Woche nicht so wirklich da und hätte ich da ein bisschen, hätte ich besser geputtet auf den Grüns, wären meine Siegchancen wahrscheinlich deutlich größer gewesen, aber ich finde, trotzdem ist es sein bestes Karriereergebnis auf der PGA Tour, er ist jetzt 21. nach 3 Turnieren im FedEx Cup und macht halt da weiter, wo die letzten Wochen aufgehört hat, habt ihr auch letzte Woche, glaube ich, angesprochen, sich von Woche zu Woche wirklich konstant immer wieder zu steigern. Und das finde ich mega stark. Und,
vor allen Dingen hat man Birdie aufgehört, das darf man nicht vergessen. Ja, ne? Auf der 18 hat das Birdie gespielt, sich an die dritte Position gesetzt. Also insofern, das hat er schon cool gemacht. Verloren hat er für mich das Ding, ehrlich gesagt, auf der 16. 16, Mathieu Pavon schlägt im Bunker, muss also chippen oder muss aus dem Bunker spielen. Der ist nicht so richtig doll, also der hat noch so 10 Meter zur Fahne, 8 Meter zur Fahne und er lag wirklich nah dran, 2 Meter. Und was passiert? Pavon, Loch zum Paar. Wirklich incredible, weil das war, da war auch noch eine Treppe drin im Grün, eine Stufe drin im Grün. Und ja, Stefan macht eben nicht das Birdie. Ja. Sonst wäre er direkt dran gewesen. Also das wäre, ne, das war das so
im
der
Golf
Change.
So das gleiche wie im Fußball, wo man sagt, das ist ein 6-Punkte-Spiel, wenn der Erste gegen den Zweiten spielt, wo du halt wirklich Schläge, wenn der eine einen gut macht und der andere verliert einen, sind es halt gleich 2, die du da quasi verlierst, ne, im Endeffekt. Und
ja, aber ich toll. Finde, es war spannend zu sehen. Er ist ja nicht so einer der, sag ich mal, der High Five gibt den ganzen Tag und rumjohlt auf dem Platz. Also er ist emotional schon etwas zurückhaltend, brummelt in seinen Bart hinein. Aber er ist ein Steady, er ist ein Bayer, ne?
Ja, und Bayer. Und ich finde das ganz, ganz geil auch, wenn du bedenkst, ich glaube, der fällt in den USA bisher überhaupt nicht so richtig auf, weißt du? Der ist zwar irgendwie ins erste FedEx Cup Turnier letzte Saison gekommen, er war 61. im Saisonranking, also mega stark, aber die Amerikaner haben ihn gar nicht so auf dem Schirm, weil er halt eben, er ist kein Amerikaner und zweitens ist er dann nicht so wirklich super extrovertiert, kommt aus sich raus, zieht die Faust und jubelt, sondern er ist dann eher der ruhigere Typ. Und jetzt haben sie ihn, glaube ich, mal wirklich auf dem Schirm, weil wenn du 2 Tage lang führst, 2-mal als Final in die Runde als Führender gehst, im Führungsflight, dann spielst du dich dann natürlich auch so ein bisschen auf die Agenda. Und das finde ich echt ganz cool, weil wir ihn dann vielleicht auch in Zukunft etwas öfter im Bild haben werden.
Ja, da wird die Kamera mal suchen, wo ist Stefan Jaeger? Steven Jaeger. Übrigens, genau. Ich habe gerade gestern mit einem Freund zusammengespielt, der schon mal mit ihm zusammengespielt hat. Und zwar mit einem ehemaligen Mannschaftskollegen Alexander Koller, der dann nach München gegangen ist und der mit Stefan Jaeger gespielt hat. Und so haben die zu dritt mal zusammengespielt. Und er sagt, sehr ruhiger, sehr netter Typ, der aber wirklich einen Steadyball schlägt. Also, wow. Man dachte immer auch, der wäre nicht so lang. Das hatte ich immer in so ein Gefühl. Ne?
War auch so. Ja. Er hat sich da extrem entwickelt, was die Länge angeht. Also erstmal, er zählte nicht zu den besten Drivern, muss man ehrlich sagen. Aber er hat sich da wirklich entwickelt, haut einen mittlerweile relativ langen Ball.
War immer der längste beim Abschlag, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat immer als letzter geschlagen ins Grün fast. Ne?
Ja, und wenn du dann auch noch mit Holger zusammenspielst, ne? Nicolai Holger ist einer der längsten, die es überhaupt gibt, also ein sehr länger Spieler vom Tee, dann ist das schon wirklich gut und der trifft halt auch viele Fairways, ne, macht wenig Fehler, hat auch clever gespielt, weil ich meine, Torrey Pines ist ein unglaublich schwerer Kurs, ne, ist ein Major-Platz, das ist da, wo John Rahm 2021 die US Open gewonnen hat und er hat es eigentlich ganz gut geschafft, immer dieses Rough weitestgehend zu vermeiden.
Oft. Das war ja eine Wiese, mal ganz ehrlich, genau. Wie breit waren das Fairway, 6 oder 7 Meter?
Ja, genau, und da ist es dann nämlich besser, im Fairway-Bunker zu liegen, weil da hast du noch ein bisschen mehr Kontrolle als aus diesem dicken, ekelhaften Rough. Und er hat eigentlich total clever gespielt, aber wie er selbst sagt, ein bisschen auf den Grüns liegen lassen und weißt du, dann ist es der eine Fehler an der 17 und der eine an der 16 und zack, gewinnst du das Turnier. Aber 3. Platz, hey.
Super. Sensationeller Putt zum Eagle am 2. Tag auf seine 18, was die 9 war. Der war sensationell, aber danach war mit dem Putten tatsächlich, habe ich manchmal gedacht, Mensch, Stefan, komm, warum geht der nicht rein? Ach, warum er knapp? Naja. Kleine, sehr interessante Anekdote gibt es da noch herauszufischen. Nicola Højgaard, hast du eben gerade schon gesagt, wurde 2.
Richtig.
Sein Bruder übrigens Rasmus wurde auch 2. Allerdings in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also kontinentweit sind die Zwillinge vertreten. Aber es gibt eine ganz interessante Geschichte zwischen Mathieu Pavon. Ganz witzig übrigens, dass so viele aus Europa vorne liegen bei der PGA, darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Gibt eine interessante Verhältnisgeschichte zwischen den Højgaards und Mathieu Pavon.
Ich glaube, die werden keine Freunde mehr, Familie Højgaard und Familie Pavon, also zumindest von seitens Højgaard aus, weil Mathieu Pavon ist theoretisch dafür verantwortlich, dass beide 2. geworden sind, weil bei dem Finale in Dubai, dem Race to Dubai Finale im letzten Jahr, war Pavon derjenige, der mit 4 Birdies sich noch die Tourkarte für die PGA Tour erspielt hat und wodurch Rasmus gerade noch so um einen Schlag rausgefallen ist, also die Tourkarte nicht bekommen hat. Wir erinnern uns dieses extrem bittere Finish, Nicolai gewinnt das Turnier, aber Rasmus kriegt gerade so die Tourkarte nicht. So, Pavon als Tour-Rookie auf der PGA Tour gewinnt dann jetzt auch noch dann vor dem Bruder von Rasmus Højgaard vor Nicolai Højgaard und nimmt quasi beiden wieder was weg. Ist natürlich extrem bitter, aber Aber auch stark. Ich meine, das ist auch erst eins seiner ersten Turniere auf der PGA-Tour. Und wenn du dir da mal das Feld anguckst, du hast gerade die Europäer vorne erwähnt, das wäre quasi mein Top der Woche, wenn wir zu unseren Kategorien
kommen. Absolut.
Ist Europa ist quasi mein Top der Woche, weil wenn du dir das anguckst, das war ein Feld, wo ein Xander Schauffele mitgespielt hat, ein Max Homer, ein Tony Finau war dabei. Und wer landet ganz vorne? Ist ein europäischer Top-Flight quasi. Es ist Stefan Jäger im letzten Flight gewesen, Nikolai Höllgard und Mathieu Pavon. Und es wird Mathieu Pavon Erster, Höllgard Zweiter und Stefan Jäger Dritter. Gut, den teilt er sich mit zwei Amerikanern, aber mega stark. Auch Ludwig Aberg war noch in den Top 10 als Schwede. Und das finde ich schon richtig cool, weil wenn du nämlich dann auch noch auf die DP World Tour guckst, wo ja auch viele Südafrikaner mitspielen und Asiaten, auch da waren, glaube ich, 8 von 10 in den Top 10 waren alles Europäer. Das ist schon richtig gut.
Es sind viele Namen, die hier fallen. Es sind unglaubliche Kontinentalverspringungen, die wir hier machen. Aber es ist einfach so. Es liegt was in der Luft. Der Golfsport ist in seiner professionellen Ausprägung wirklich spannend, richtig, richtig spannend. Vor allen Dingen, was ich wirklich gut finde, ist diese verstärkte Zusammenarbeit zwischen DP World Tour und PGA Tour, dass man eben auch mal europäische Spieler häufiger jetzt bei der PGA Tour sieht und andersrum gerne auch paar Stars aus Amerika sich sehr, sehr gerne in Europa. Also ist schon klasse, was da stattfindet. Wir werden übrigens gleich auch noch über das ganz Alltägliche sprechen, also auch über eure Golfrunde, über unsere Golfrunden, über Spielen jetzt gerade bei diesem Wetter, das ja ganz angenehm ist, zwar kalt, aber auch schön sonnig, zwar wintergrüns, aber immerhin, man kommt mal raus, auch darüber werden wir gleich noch sprechen, aber natürlich möchten wir die Frauen auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Bei den Frauen gab es an diesem Wochenende auch etwas ganz, ganz Spannendes auf der Ladies PGA Tour, Nelly Korda.
Ja.
Nelly Korda hat zugeschlagen.
Ja, und das war auch dringend nötig, weil sie lag bis zur 16, 5 über auf ihrer Runde. Ja, und war, glaube ich, sie war in der finalen Gruppe, lag 5 über und musste sich nochmal richtig strecken, um ein Playoff zu erzwingen. Und dann spielt sie einen Eagle auf der 17 und einen Birdie auf der 18, um noch ins Playoff zu kommen. Mit Lydia Ko, übrigens ja auch kein ganz unbekannter Name. Und im Playoff setzt sie sich dann am zweiten extra Loch, setzt sie sich dann durch und gewinnt erneut. Schon mega stark und ja, auch aus deutscher Sicht kann man sagen, war es ein gelungenes Turnier, würde ich sagen. Olivia Cohen wird geteilte 23.
Ist doch gut. Ist schon
mega gut. Und ja. zwei weitere Deutsche im Cut mit Aline Krauter auf Platz 42 und Esther Henseleit auf Platz 65. Also aus deutscher Sicht 3 Spielerinnen im Cut, finde ich schon richtig gut. Und ja, vielleicht wurde Olivia Cohen dabei auch beflügelt von ihrem neuen Caddy. Denn das ist nämlich kein geringerer als der ehemalige Caddy von Max Kiefer, die ja lange zusammen gearbeitet haben, die sich jetzt aber auf sportlicher Ebene quasi getrennt haben zum Ende des Jahres. Und er ist jetzt, glaube ich, fest an der Tasche von Olivia Cohen.
Ist doch hervorragend. Läuft doch gut. Warum nicht? Also ich denke mal, auch für den Caddy ist das schon mal ein bisschen andere Themen beobachten zu können, bei anderen Themen behilflich sein zu können. Da muss man sich auch schon mal umstellen, ne? Auf andere Plätze logischerweise, auf andere Längen logischerweise, auf andere Dynamiken, wie Grüns angespielt werden etc. Also das ist schon...
Wobei er tatsächlich schon mal für Olivia Cohen gecaddied hat und zwar bei den AIG Women's Open und da ist Olivia Cohen, hat einen Top 10 gemacht. Also die Zusammenarbeit scheint echt ganz gut zu funktionieren bei den beiden.
Fruchtbar.
Und so. Für Max Kiefer scheint es auch zu funktionieren.
Ja, das fand ich vergessen. Der Max, ja, letzte Runde war top in Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah übrigens, Vereinigte Arabische Emirate, liegt etwa 45 Minuten nördlich von Dubai. Also alle, die irgendwie in Dubai schon mal Urlaub gemacht haben, ist eine Idee, da auch mal hinzufahren. Ist nicht weit weg, hängt alles ganz gut und ganz schön zusammen. Ja, der Max und der Yannick Paul dürfen wir auch nicht vergessen.
Genau.
Mit einer tollen Schlussrunde haben sie sich nach vorne gespielt, sind beide Vierter geworden.
Ja, mega stark. Also auch Max Schlussrunde, ich glaube, er hat 9 Birdies gespielt, da war sogar noch ein Doppelbogey bei. Da wäre noch fast noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber ja, unglaublich. Die Deutschen sind wieder gut in Form. Marcel Siem und Freddy landen beide auf dem geteilten 37., glaube ich.
Ja, da hätte ich ein bisschen mehr, gerade bei Freddy. Mensch, Freddy war gut nach den ersten beiden Runden, er war vorne dran.
Auf jeden Fall.
Dann spielt er zweimal Paar hinterher. Ist ja natürlich, ey, hallo, Top-Ergebnis, alles super. Etablieren auf der Tour weiterhin, alles cool, alles richtig gemacht. Er sieht natürlich auch, was drin ist nach der ersten Runde, die wirklich sensationell war.
Aber es sind Punkte und wir haben dann mit Max Rottluff auf Platz 59 noch einen weiteren Deutschen. Also wir haben 5 Deutsche im Cut gehabt.
Max hat sich auch nach vorne gespielt mit der letzten Runde. Also das muss ich auch sagen, da nochmal Nerven bewiesen und sich nochmal ins Geld richtig gespielt. Ne?
Richtig cool. Und aus österreichischer Sicht kann man vielleicht noch Bernd Wiesberger erwähnen, den Rückkehrer von der Lift-Tour. Gab es ja diesen kleinen Disput, wann kann er wieder spielen, weil er ja eigentlich noch Strafen aufgebrummt bekommen müsste dafür, dass er zur Lift-Tour gegangen war und so. Aber da hat er ja alles gezahlt, ist wieder zurück und jetzt geteilter 37. genau wie Marcel und Freddy und
Torbjörn Olesen. Ja. Ich darf es aus meiner Warte ruhig mal sagen, einer der schönsten Männer im Golfsport.
Vor allem einer der durchtrainiertesten Männer. Boah. Ich glaube, der hat 0% Körperfett.
Seine Oberarme oder seine Arme insgesamt sind mein Vorbild, wenn ich im Fitnessstudio bin.
Ah ja.
Ich jongliere da.
Klebst du dir dann so ein Bild von Torbjörn an den Spiegel und machst dann?
Ich habe ein Bild von ihm gemacht. Ein gemeinsames Bild haben wir gemacht bei dem Porsche European Open 2023. Mhm. Und das habe ich dann natürlich auf meinem Instagram-Kanal auch gepostet. Das gab viele Likes, muss ich sagen. Die Leute haben gesagt, wer ist denn dieser ältere, hässliche Kerl neben dem guten Golfspieler da? Nein. Also das ist auch ein sympathischer Typ, wie ich einfach finde. Ja. Übrigens, der trainiert wahrscheinlich so mit 20 Kilo Hanteln. Bei mir ist es anders. Ich mache das, ich bin momentan bei der 10 Kilo Hantel.
Ja? Okay.
Während neben mir einige Damen mit 12 Kilo Hanteln jonglieren, mühe ich mich an der 10 Kilo Hantel ab. Aber immerhin.
Consistency is king, ne? Also so. Schön.
Ich bin da mehr der Stefan Jäger-Typ. Ne? Ja. Stefan Jäger-Typ. Ja, also gut. Ende des Jahres bin ich auf 12,5 Kilo. Und mal sehen.
Sehr gut.
So, jetzt müssen wir einmal durchatmen.
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Wir sind euch ja noch schuldig, den Deutschen, der momentan für große Verwirrung, für großen Wirbel sorgt. Das ist ein Name, den wir bislang noch nicht erwähnt haben, den wir aber gleich noch besprechen wollen. Aber wo wir gerade im Privaten waren, ich habe tatsächlich jetzt am Wochenende mal wieder gespielt. Also draußen, nicht Indoor-Golf, was ja überall möglich ist, sondern ich habe draußen gespielt, Burgdorfer Golfclub, muss sagen, wir haben Glück mit unserem Platz, weil da läuft das Wasser immer gut ab. Also war trocken der Platz, alles cool, es war sonnig, natürlich waren das Wintergrüns. Wie ist das eigentlich mit dir, Wintergrüns?
Ja, guck mal, wir haben nämlich keine Wintergrüns.
Also, ja, das ist ja, das wollte ich mal fragen. Das ist natürlich.
Also in Buchholz habe ich gespielt, auch am Wochenende, 9 Loch, weil die zweiten Neun sind schon noch gesperrt, weil da sind teilweise die Teiche wirklich über die Ufer getreten und die Wege sind überflutet. Da schwammen die Enten an Stellen, wo man sonst geht. Aber die Front Nine waren offen und waren die nass, aber die waren dafür echt richtig. Richtig gut. Du musst aufteen, auch auf dem Fairway.
Was ist das denn? Etwa noch so ein Plastikpinöpel da hinlegen, wenn es gefroren ist?
Mein Trick ist ja einfach nicht übers Fairway spielen, dann musst du nämlich auch nicht aufteen.
Ja, klar. So, und jetzt aber mal mit den Grüns. Wie kriegt ihr das denn hin, dass die Grüns, sind die so, haben so eine tolle Grassorte?
Oder? 2-3 Jahren, glaube ich, einen neuen Greenkeeper und der macht echt einen richtig guten Job. Und es gab den ganzen Winter über quasi keine Wintergrüns. Es waren die ganze Zeit die Sommergrüns offen. Also der Platz war natürlich auch mal gesperrt, aber wenn der Platz offen ist, dann waren Sommergrüns.
Ja, es geht ja immer nur bei Frost. Ne? Bei Frost wird gesperrt und ansonsten ist offen. Ne?
Genau, und das funktioniert wunderbar. Klar, wenn du da einen hohen Ball reinhaust, ist da eine fette Pitchmarke drin. Das ist natürlich dann recht sozial, wenn du die auch wieder rausmachst im Vergleich.
Manche machen es natürlich. Immer Pitchmarken immer rausmachen, auch im Sommer bitte. Ja. Aber weißt du, wovon ich ja immer wieder Filmaufnahmen mir anschaue? Von Golfschwüngen. Ja. Immer wieder denke ich, ja, so geht's richtig, so ist es. Wir haben da ja auch unsere Trainingstipps mit Benedikt, unserem Benedikt Staben, unserem Freund. Bei TikTok haben wir das überall. Also das ist ja auch toll, da mal neuen Input zu kriegen, eine neue Idee zu kriegen und das auszuprobieren. Ich mache bloß einen Fehler. Ich mache das nur gedanklich. Das heißt, ich gucke mir das an und gucke mal so, bewege mal die Arme. Ja, genau so müsste es sein. Und dann stelle ich mich, ohne auf der Range gewesen zu sein, stelle ich mich in Abschlag und denke, jetzt muss das mal so klappen. Mhm. Was glaubst du, wie es klappt?
Nicht so gut.
Nee, gar nicht. Natürlich, überhaupt gar nicht. Ich glaube, das Geheimnis ist, Trainingstipps sind zwar richtig, aber bevor das sich auf dem Platz irgendwie mal manifestieren kann, muss man tatsächlich, es gibt da so eine Regel, glaube ich, 1000 Bälle so schlagen, damit sich das im Kopf automatisch, im Gehirn automatisch festsetzt.
Also Muscle Memory, ne? Also dass deine Muskeln sich daran erinnern, was du tun sollst quasi. Ja, ich habe das auch, ich glaube, mein Probeschwung ist zum Beispiel ganz anders als dann mein tatsächlicher Schwung. Also beim Probeschwung, gerade beim Driver zum Beispiel, ne? Da hole ich massig weit aus und schwinge, glaube ich, so durch, wie ich es eigentlich tun sollte. Und mein richtiger Driver-Schwung ist dann eher so John Rahm.
Kurz.
Vom Ausholen, genau, kurz, aber dafür und auch nicht so schnell zurück, aber dann mit viel Tempo durch. Und es klappt eigentlich ganz gut bei mir, wenn ich das so mache, weil dann ist meine Genauigkeit halt viel besser.
Ja, ich sag mal, das hast du übrigens mit vielen Golfern gemeinsam. Ich würde mal sagen, mit 120% aller Golfer gemeinsam, dass der Probeschwung immer anders aussieht als der richtige Schwung. Das ist für mich übrigens so ein Anker, wo ich mich dran festhalten kann, wenn ich wirklich wieder mal total links, rechts, kurz, hackig oder wie auch immer spiele, mache einen ruhigen Probeschwung und versuche genau diesen ruhigen Probeschwung auch mit dem Ball zu machen. Da habe ich zwar nicht so viel Power, weil ich wesentlich weniger dynamisch schwinge, aber ich treffe den Ball wieder mit der Schlagfläche und er fliegt. Also ich glaube, ich muss da mal aufbauen. Und ich habe von Clay Ballard was gesehen, das könnt ihr nochmal so ein bisschen sacken lassen. Beim Chippen muss ich auch die Hüfte mitdrehen. Wenn man da so manifestiert steht, dann flippt die rechte Hand über die linke und man löffelt.
Ja, das ist glaube ich, das hat Benedikt ja auch schon mal gesagt, dass es ein Irrtum ist, was viele immer denken, dass Chippen wie Putten ist. Also dass du theoretisch nur stehst und aus den Schultern machst. Das ist totaler Bullshit. Also ich bin jetzt kein Trainer, ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Bullshit ist, weil du musst durch den Ball halt durchgehen. Also du musst ja dem Ball eine Richtung vorgeben und du musst mit dem Körper durch den Ball quasi gehen, weil sonst fängst du halt an zu löffeln. Das ist genau das, was du gesagt hast. Dann kommen deine Hände hinter den Ball und dann hast du diese unterschlagenden Wedges, die dann noch vorm Grün aufkommen und nicht mal den Weg aufs Grün finden.
Denkt dran, ihr könnt uns treffen. Möglicherweise ist er auch an einem Tag da, an dem ihr da seid. Trefft unseren Trainer, unseren Experten Benedikt Staben oder auch Julius. Ne? Der kann auch von seinem Leben berichten, natürlich im persönlichen Gespräch. Ja. Wir sind auf der Hanse Golf vertreten in Hamburg, Messegelände, 16. bis 18. Mai. 16. bis 18. Mai auf der Hanse Golf. Wir sind natürlich nicht alleine da, sind viele da.
Ja, das wird diesmal
partymäßig auch
richtig mit Spaß, wollte ich gerade sagen. Ja. Also anders als im letzten Jahr, da hatten wir, glaube ich, einen Stand, der war wahrscheinlich so 6 Quadratmeter groß, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, da haben
diesmal
wir auch noch mal
haben
was,
glaube ich, ne? das Fünffache mindestens oder das 6-7-fache. Also wir haben diesmal einen richtig schönen großen Stand mit Lounge-Ecke und es gibt auch das eine ein oder andere Ü18-Getränk abzugreifen an unserem Stand. Also
Stimmung ist garantiert.
Stimmung
ist garantiert. Falls ihr von weiter her kommt, fahrt mit dem Zug. Also es ist Bahnhof so Dammtor, ist nicht so weit weg vom Messegelände. Kommt zu uns und wir werden euch zeigen, dass es richtig war, mit dem Zug zu fahren und nicht mit dem Auto zu fahren, auf jeden Fall.
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
So, wer ist es denn nun, der für großen Wirbel in der Golfszene sorgt? Ich sage es euch. Du guckst auch schon so ein bisschen, ja, wen ich meine. Pass auf, weil alles hat den Anfang bei ihm. Das ganze Durcheinander. Und es ist Martin Keimer. Martin Keimer. Ja, Martin Keimer sorgt nicht unbedingt spielerisch für große Aufmerksamkeit, aber dafür für seine Positionierung bei der LIV Golf Tour. Also, da muss man mal kurz sagen, Martin Keimer spielt ja bei der LIV und er ist Teamkapitän von den Cleeks. Sein Team ist nicht unbedingt mega erfolgreich. Er persönlich ist auch nicht unbedingt mega erfolgreich. Vielleicht liegt es daran, dass Graeme McDowell und Wiesberger, unser österreichischer Freund, der jetzt wieder zurückkommt auf die DP World Tour, dass die eben aus seinem Team ausgeschieden sind, bei den Cleeks von Martin Keimer. Verblieben ist Richard Bland. So, da fehlen aber noch zwei, weil es ist immer ein Viererteam. So, und jetzt hat er eben bei so einem Fotoshooting in Amerika, hat er unseren ehemaligen Sieger von dem Porsche European Open, Kalle Samoja, den hat er angesprochen und den hat er davon überzeugt, Mensch, doch mal zu LIV zu kommen. Ja. Warum Kalle jetzt gesagt hat, okay, das mache ich, das bleibt sein Geheimnis, weil ich glaube, er hätte auch auf anderen Touren hätte er große Chancen noch weiterhin gehabt, aber okay, also Kalle Samoja geht zur LIV-Tour. Ich meine, ist ja auch keine Schande, John Rahm ist da, Tyrell Hatton ist im Gespräch zumindest.
Aber im Gespräch, auch Wyndham Clark ist im Gespräch, der US Open-Sieger letzten Jahres.
Ja, und also ich finde übrigens ganz interessant, Max Homer hat ein Bild gepostet von Anthony Kim. Das Phantom.
Das ist auch geil.
Ja. Das Phantom. Darunter hat er geschrieben, wenn jetzt Anthony Kim wieder Golf spielen würde, PGA würde anbieten, komm zurück zu uns.
Spiel bei uns, ja.
LIV Tour würde sagen, komm zu uns und krieg 500 Millionen Euro oder Dollar.
Max Homer, also wer Twitter oder jetzt heißt es ja mittlerweile X hat und Max Homer nicht folgt, macht einen wirklich gravierenden Fehler, weil der Typ ist einer der lustigsten Spieler auf der Tour, glaube ich, und ein wirklich wahrer Twitter-Gott, was der immer raushaut, sehr, sehr witzig, ja.
So, und jetzt pass auf, und jetzt kommen wir zu dem Mann, um den es mir jetzt gerade geht, über den wir im vergangenen Podcast Grün und Saftig auch schon gesprochen haben, nämlich um den Polen Adrian Meronk. Ihr wisst, der ist im Grunde eigentlich auch irgendwo einer von uns, weil er in Hamburg geboren ist. Familie stammt aus Danzig, also er ist natürlich Pole, spricht auch Polnisch logischerweise. Da ich mich mit Polen ein wenig auskenne, erkenne ich an seiner Frisur, dass er da auch polnische Gene hat. Ne? Auch wenn das jetzt möglicherweise ein Vorurteil sein sollte, aber der Pole hat gerne an den Seiten kurz und oben ein bisschen länger. Das hat er gerne. Warum, weiß ich nicht.
Okay.
Aber er ist daran schnell erkennbar. So, pass auf. Also Adrian Meronk, da gab es ja nun die Gerüchte, nachdem er da in Dubai gespielt hat, dass er tatsächlich zur LIV Golf Tour wechseln würde. Golf.com hat das geschrieben. Okay, was ist da jetzt dran? Das ist die richtig große Frage. Ich habe mit unserer Freundin Niki gesprochen. Niki Raymonds, und zwar in Dubai. Und sie ist ja vom Management von Adrian Meronk. Und Niki hat mir gesagt, es ist noch nichts unterschrieben. Und er ist tatsächlich krank, weil es haben auch weiter Leute, die spekuliert, warum spielt er jetzt nicht bei der Farmers Insurance? Er ist doch nach Amerika geflogen. Was ist da los? Also er war definitiv krank. Kann ja passieren einfach. Klimaanlage, Dubai, warm und so weiter. Das geht rucki zucki. Also es ist noch nichts unterschrieben. Es ist noch nichts fest. Ich habe das Gefühl, und das ist das, was ich behaupte, man befindet sich noch in der Überlegungsphase.
In der Annäherungsphase. Ja, und ich glaube, in der befinden sich aktuell relativ viele Spieler, weil auch Tyrrell Hatton beispielsweise hat tatsächlich ja bestätigt, dass Liv auf ihn zugekommen ist und mit ihm gesprochen hat. Ja. Also es sei nicht von ihm ausgegangen, aber Liv ist auf ihn zugekommen und die haben schon mal geschnackt. Er ist nicht direkt an Bord gesprungen, hat er gesagt, aber aktuell hat er sich auch quasi enthalten. Also er hat weder sich zur einen Tour bekannt noch zur anderen, was bedeutet, da ist alles möglich. Also er ist bei Pebble Beach jetzt auf der PGA Tour gemeldet, mitzuspielen, genau wie Wyndham Clark, der sich gar nicht dazu geäußert hat, was auch für mich ein Zeichen ist, dass es irgendwas dran ist, weil wenn nichts dran wäre, hätte er ja sagen können, Quatsch, ich bin PGA Tour Spieler. Deswegen ist,
oder es will sich jemand auch nur offen halten, das kann auch
oder
sein.
Oder offen halten und vielleicht nochmal den Preis hochtreiben, wer weiß. Aber es wird ganz interessant zu sehen sein, die nächsten Wochen, wer wird da noch von den Spielern, also sowohl Tyrrell Hatton als auch ein Adrian Meronk, fände ich extrem schade, wenn die zur LIV-Tour wechseln.
Da sollten wir gleich mal drüber sprechen, für und wieder. Ich habe da ein paar Gedanken mir schon mal gemacht, was dafür und was dagegen sprechen könnte, gerade bei Adrian Meronk. Sprechen wir gleich drüber. Kurzer Hinweis für euch.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, wechselt Adrian Meronk zur LIV Golf Tour? Das ist die Frage und jetzt kann man sich mal überlegen, was spricht denn dafür, dass Adrian Meronk zur LIV Tour wechselt und was spricht denn dagegen? Dafür? Money, money, money. Ja. Also das ist eigentlich wahrscheinlich
das Hauptargument auf jeden Fall. Ja.
Vielleicht ist deswegen auch noch so ein gewisses Zögern da, um den Preis hochzutreiben. Das kann auch durchaus sein, weil Adrian ist nun jemand, der hat 4-mal auf der DP World Tour gewonnen. Adrian ist jemand, der wurde Golfer of the Year im vergangenen Jahr. Ist wirklich jemand, der top ist auf der DP World Tour. Also das ist schon ein Zugpferd, europäisches Zugpferd, muss man einfach mal ganz klar sagen. Ne?
Ja, und ich meine, diesen Golfer of the Year auf der DP World Tour wählen ja auch die Spieler. Was bedeutet, er ist extrem respektiert unter den Spielern, sonst hätten die es nicht gemacht. Seine Leistungen wurden respektiert und ich fände es einfach schade, ich kann mich nicht in die Situation reinversetzen, weil ich kein Profigolfer bin, aber so diese Aufmerksamkeit. Ne, also ein Adrian Meronk, der hat jetzt in Europa gerade extrem viel Aufmerksamkeit, ne, ist ein Top-Spieler und ich kenne kaum jemanden, der wirklich die LIV-Tour aktiv verfolgt.
Nee.
Also selten. Es gibt mal Leute, die sagen, okay, ich habe mir bei YouTube mal die Highlights angeguckt oder so.
Achtung, muss ich kurz eingrätschen. Wir hatten ja, Bene war ja da in Valderrama, hat sich das angesehen, hat gesagt, es ist vor Ort fantastisch.
Ja.
Es ist vor Ort mega.
Das kann ein total cooles Event sein, klar. Nur irgendwie interessiert einen trotzdem vor dem Fernseher dieser Rahmen nicht wirklich. Nee. Und das trotz der ganzen Top-Spieler. Ich meine, du hast einen Dustin Johnson, einen Brooks Koepka, einen Bryson DeChambeau, Taylor Gooch. Du hast diese ganzen Top-Spieler, die ganzen alten Ryder Cup-Stars, Lee Westwood, Ian Poulter, Henrik Stenson und so weiter. Und trotzdem schafft die LIV-Tour es gefühlt zumindest in Europa noch nicht, die Leute zu
fesseln, weil du hast ja auch das Gefühl, die spielen da, ja, die spielen, aber ob sie so richtig emotional mitgehen mit ihrem Spiel, ob da richtig der Thrill drin ist für die Spieler, das Gefühl hat man ja einfach überhaupt nicht. Also es geht da um die goldene Mettwurst. Also das ist, natürlich ist die goldene Mettwurst, der Schwerpunkt liegt auf golden, also da ist schon ein bisschen Geld drin oder viel Geld, aber trotzdem, die Titel, was sind die? Und da sind wir bei dem Argument, was ist dagegen? Was könnte dagegen sprechen, dass ein Adrien Meronk zur LIV wechselt? Die Titel sind momentan zumindest noch nichts wert.
Ja.
Behaupte ich einfach mal so. Ich bin überhaupt kein Gegner von der LIV-Tour, überhaupt nicht, gar nicht. Ich finde, da gibt es viel Inspiration und viel Bewegung durch die LIV-Tour. Aber trotzdem, so jemand wie Adrien Meronk, der will doch ein Major gewinnen, der will sich doch unsterblich machen in der Golfwelt.
Und da fand ich ganz interessant, was Yannick de Bruyne irgendwie 2-3 Wochen vor Weihnachten bei uns gesagt hat. Du wirst, du kannst zumindest aktuell noch nicht dich als, ich bin eine LIV-Tour-Legende, beschreiben. Also eine LIV-Tour-Legende gibt es noch nicht. Vielleicht wird das in Jahrzehnten so sein, dass man auch zur LIV-Tour-Legende werden kann, aber du kannst sehr wohl eine PGA-Tour-Legende werden, wenn du 10 Siege zum Beispiel auf der PGA-Tour hast und am noch 3 Major gewonnen hast, dann ja. Aber ich meine, klar, es sind auch viele Spieler auf der LIV-Tour, die bereits Legenden sind oder Legendenstatus haben, wie ein Dustin Johnson, Brooks Koepka, was die schon gewonnen haben, da kann man schon, vielleicht eine Legende nicht ganz, aber schon davon sprechen, die haben sehr, sehr viel.
Das sind schon Legenden.
Das sind schon,
Lee Westwood ist eine Legende, natürlich.
Lee Westwood, ja, es sind Golf-Legenden. Aber Spieler, die dann teilweise direkt aus dem College dahin kommen oder ich meine, Kalle Samoja, ne, der hat die Porsche European Open gewonnen. Ja, aber danach, so viel mehr kam da nicht. Ne? Also hat ein Turnier gewonnen. Das ist jetzt kein Spieler, von dem du, wenn der jetzt auf die LIV-Tour wechselst, von dem in 10 Jahren weiß keiner mehr, wer das ist.
Aber natürlich, Kalle Samoja, da sagen die Leute auch, hey, das ist ein Finne. Ich meine, er kommt aus Finnland.
Ja,
ne?
Genau.
Das heißt also, der hält die finnische Fahne hoch. Also was bedeutet so ein Spieler für das jeweilige Land auch im Golfkontext? Das ist ja bei Adrien Meronk genauso. Polen ist jetzt keine riesige Golfdestination, obwohl es schöne Plätze gibt. Rund um Danzig kann ich wirklich nur empfehlen. Es gibt im ganzen Land teilweise wirklich sehr, sehr schöne Plätze mit nicht so teurem Greenfee. Kann man mal machen. Kleiner Sidestep, das wieder raus. Also, der erste Pole, der überhaupt auf der DP World Tour gewonnen hat.
Genau.
Das war er.
Da ist dann ja aber die Frage, bringt dem Land Polen oder dem Land Finnland das nicht viel mehr, wenn er auf einer internationalen Tour
DP
World Tour spielt.
Also da fragt ja keiner, hey, der spielt jetzt bei der LIV Tour. Die wollen ja Titel haben. Die wollen sagen, hey, der hat die British Open gewonnen. Der hat, keine Ahnung, in Amerika hat er gewonnen. Das zieht ja Fans. Das ist der sogenannte Boris Becker-Effekt für das gesamte Land. Also das fände ich schon schade, wenn er da diese Chance vergeben würde, so Vorreiter zu sein.
Gerade bei Adrien Meronk ist natürlich, der hat sich jetzt die PGA-Tour-Karte erspielt. Ne? Der hat jetzt die Chance, in den USA zu spielen. Das ist wahrscheinlich, worauf er seit 15, 20 Jahren hinarbeitet. Und wenn er jetzt, bevor er noch sein erstes Turnier da spielt, so ungefähr, sagt, ja, nee, ich wechsle dann doch auf die LIV-Tour, wäre irgendwie schade aus meiner Sicht. Es ist jetzt ja nicht so, dass die ganzen Spieler, die mehrmals gewonnen haben, und ich meine, hat Millionen letztes Jahr eingespielt, der nagt jetzt auch nicht am Hungertuch.
Ne? Nee, also, der wollte ich gerade sagen. Also finanziell so ganz schlecht kann es ihm nicht gehen. Ne?
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Es wird auf jeden Fall interessant. Das erste LIV-Tour-Event steht vor der Tür. Mexiko, 2. bis 4. Februar. Mexiko, für alle, die sagen, Mensch, kurze Hosen finde ich so toll. Deswegen würde ich mir LIV-Golf-Tour mal angucken. Auch auf der PGA-Tour wurde das jetzt gelockert. Also da gibt es auch häufiger mal bei einigen Turnieren Spieler, wo das nicht so ernst genommen wird und auch mal mit kurzer Hose das schicke Bein gezeigt wird. Ja, was wir gut finden.
Das finde ich auch, also es gibt so ein paar Regeln auf der Profitour, wo ich sage, die ergeben für mich überhaupt keinen Sinn, diese Verpflichtung mit einer langen Hose zu spielen. Genauso wie ich immer finde, dass es einen straffreien Drop innerhalb von einer Scorekartenbreite oder so aus einem Divot rausgeben sollte, weil da kannst du nun mal nichts für, wenn du 360 Yards
100%
das Fairway runterdrivest und dann liegst du ausgerechnet in einem total tiefen Divot. Ich meine, da wirst du noch bestraft für den perfekten Drive. Was soll sowas?
Denke ich jedes Mal, wenn der bei 300 Yards landet irgendwo, der Drive, und dann denkst du, ja, guter Drive, Mitte Fairway. Er tappert gerade so Richtung Divot. Ja. Naja. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt uns gerne auch per Mail. hallo@golfenstyle.de. Wir sind auf der Hanse Golf. Nochmal der Hinweis, 16. bis 18. Mai. Jetzt schon Tickets sichern.
Februar, nicht Mai, aber...
Was habe ich
gesagt? Mai, hattest du gesagt?
Ich habe die ganze Zeit Mai gesagt.
Ja, nee, es geht um den Februar, den 16. bis 18. Februar. Das ist nämlich schon in 3 Wochen.
Alarm, Alarm, Alarm. Für alle, die sich jetzt schon Tickets gekauft haben für den Mai. Dort gibt es keine Hanse Golf. Da gibt es den üblichen Monatsbecher. Die Hanse Golf findet statt 16. bis 18. Februar. Ist auch viel schöner, sehen wir uns viel eher.
So ist es.
Immer, stell dir mal vor, ne? Also in diesem Sinne. Ja, raus. Es ist ja eine Woche, die nicht unbedingt so kalt sein soll, die nicht so schlecht sein soll.
In der es nicht von morgens bis abends regnet.
Na also. Also Deutschland auch ohne Regen mal. Nein, mein Gott. Also nicht, dass wir jetzt wieder Angst vor Trockenheit kriegen. Das geht ja schnell bei uns. Nein, wir freuen uns. Habt Spaß und fit bleiben. Das ist das Motto der Stunde.
Macht's gut. Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.